sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me.
Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft und heute mit einer weiteren Axiom-Sendung und zwar zum Thema Soziologie in Frankfurt. Axiom ist die Wissenschaftssendung auf Radio X. Und zwar dieses Thema Soziologie in Frankfurt ist dadurch jetzt aktuell, dass ein Lehrforschungsprojekt an der Universität Frankfurt stattgefunden hat und zwar über die Geschichte der Institutionalisierung der soziologischen Forschung und Lehre an der Goethe-Universität seit ihrer Gründung als Stiftungsuniversität im Jahr 1914 bis zum heutigen Tag. Und das ist nicht nur durch eine generationsbedingte Umbruchphase gekennzeichnet, sondern auch dadurch, dass sich das Gesicht der Frankfurter Soziologie in naher Zukunft dramatisch verändern wird. Und mit dem Leiter dieses Projekts, Professor Klaus Lichtblau vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, habe ich über dieses Projekt ein Gespräch geführt. Und im Anschluss daran werden wir auch Auszüge hören aus den Gesprächen mit Zeitzeugen. Und in der zweiten Stunde ist dann anwesend hier im Studio Professor David Kettler, der auch heute Abend an der Universität im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften einen Vortrag halten wird über erste Briefe der Sozialwissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, darüber sprechen wir in der zweiten Stunde. Also bis gleich, jetzt das Gespräch mit Herrn Lichtblau. Lehrforschungsprojekt Soziologie in Frankfurt hat jetzt hier an dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität über zwei Semester stattgefunden. Es ist jetzt abgeschlossen. Und hier in diesem Fachbereich gibt es normalerweise ja Empiriepraktika. Da werden Studenten eben eingeübt oder eingeführt in die Methoden eigentlich der empirischen Sozialforschung. Und ein Lehrforschungsprojekt Soziologie in Frankfurt, was versteht man unter einem Lehrforschungsprojekt?
Also ich würde sagen, ich bin eigentlich gar nicht so sehr von der Frankfurter Tradition des Empiriepraktikums ausgegangen, sondern das, was ich aus meiner langjährigen Bielefelder Zeit unter dem Stichwort Lehrforschungsprojekt kenne und was ich mir selbst vorgestellt habe, was ein solches sein könnte. Also persönlich war es das erste Lehrforschungsprojekt, das ich geleitet habe als Hochschullehrer. Ich habe natürlich teilgenommen als Studierender in Bielefeld an solchen und die waren zum Teil recht anspruchsvoll und ich hatte mir vorgestellt, dass es möglich sein muss, eine Art von Lehre, forschende Lehre zu machen, wo die Studierenden eben nicht nur lernen zu forschen, sondern auch richtig forschen. Also diese Trennung von Forschung und Lehre, die wollte ich eigentlich aufheben. Es ging mir also nicht darum, Kinder übt mal jetzt ein paar Interviews zu machen und egal welches Thema auch immer und egal welche Person, sondern ich hatte mir von Anfang an die Vorstellung gemacht, dass es möglich sein muss, auch über diese reinen Ausbildungszwecke hinaus die Zeit, die diese jungen Leute mit diesem Projekt verbringen, so zu nutzen, dass daraus auch richtige Forschungsergebnisse rauskommen. Und dann war eben das sehr günstige Zusammentreffen von uns beiden, dass wir uns zufällig im Vorfeld dieses Lehrforschungsprojektes kennengelernt haben, wo sie mir erläutert haben, wie man dieses Wiki sinnvollerweise als Lernplattform einsetzen kann, um eben diesen Arbeits- und Forschungsprozess besser zu organisieren. Und ich habe mir das sehr interessiert angehört. Das war für mich auch völlig neu. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, dass sie dann zwei Semester lang mitgewirkt haben, auch sehr konstruktiv mitgewirkt haben, also im Grunde genommen gleichberechtigt mit mir das zusammen gemacht haben. Und das war ein zusätzlicher synergetischer Effekt, wie man heute sagen würde, sodass also über diese reine Forschungsabsicht von mir, Studenten dazu zu bringen, also nicht nur spielerisch Fragebögen zu machen, sondern auch wirklich Ergebnisse erzielen, dass das dann auch nochmals mit einer völlig neuen Darstellungspräsentationsform der gemachten Ergebnisse verbunden werden konnte. Und da muss ich sagen, dass ich also sehr überrascht bin, wie gut das gelaufen ist. Und ich denke, wenn das Wiki demnächst öffentlich zugänglich gemacht wird auf meiner Homepage, dass eben auch Außenstehende das wahrscheinlich genauso beurteilen werden, wie wir als Insider das auch empfinden.
Ja. Ja, im Rahmen, also da könnte man vielleicht direkt auf Ihre Homepage eingehen, weil was neu auf Ihrer Homepage ist, ist die Geschichte der, also die Lehrstuhlgeschichte eigentlich dieser Professur. Und das hat sich im Grunde auch im Rahmen dieses Lehrforschungsprojekts ergeben, dass herausgekommen ist, dass Sie im Grunde auf dem Lehrstuhl von Adorno sitzen.
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Nebengeschichte, die sich ergeben hat. Natürlich zum einen aufgrund des Interesses jedes neu berufenen Professors, welcher Lehrstuhl ist das eigentlich, den ich hier bekommen habe. Natürlich war das der Lehrstuhl von Herrn Kellner, Hans-Fried Kellner. Und dann kamen aber immer die Zeiten, wo vorher die Professur offensichtlich nicht besetzt war. Mehrere Jahre nach Kellners Pensionierung war sie wieder nicht lange besetzt. Und das war alles so terra incognita. Herr Kellner zum Beispiel war der Meinung, dass das der alte Lehrstuhl von Karl Mannheim war, den er hatte. Das stimmte so natürlich nicht, weil Herr Scheffold in einer Dokumentation über die Professuren an der ehemaligen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät im Anhang nachweisen konnte, dass der Mannheimsche Lehrstuhl nach 1933 nie wieder neu besetzt worden ist. Das kann man also institutionengeschichtlich nachweisen. Ich bin eigentlich draufgekommen, erst im Rahmen dieser Interviews, die wir geführt haben, dass mehrmals, zum einen im Interview mit Herrn Oevermann und beim zweiten Interview, weiß ich nicht mehr genau, wer es war, das Stichwort gefallen ist, dass der Herr Kellner den Adorno-Lehrstuhl bekommen hat. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, ja, wer war denn noch in der Zwischenzeit zwischen Adorno und Kellner? Das war dann Horst Beyer, der den Adorno-Lehrstuhl vertreten hat nach Adornos Tod, 68, 69 und dann selbst Professor war bis 75. Und dann kam eben, wie gesagt, wieder diese lange Zeit, wo die Professur offensichtlich nicht besetzt war. Und in diesem Zeitraum, Ende 70, Anfang 80, muss es offensichtlich eine Konstellation gegeben haben, dass im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften ernsthafte Überlegungen angestellt worden sind, Jürgen Habermas diese Professur anzubieten, der damals schon aus Starnberg wieder zurückkommen wollte. Das war bekannt. Oder raus wollte aus Starnberg und irgendwo eine neue Professur benötigte. Und das hat sich zerschlagen aus verschiedenen Gründen, sodass also dann Hans-Fried Kellner zum Zug kam. Und das war eben ein sehr interessantes Nebenprodukt dieser ganzen Forschung, die wir gemacht haben, dass jetzt halt eindeutig, mehr oder weniger eindeutig rekonstruiert ist, dass das der alte Adorno-Lehrstuhl ist, den ich jetzt halt habe.
Und in Bezug auf Ihre eigenen Schwerpunkte, also jetzt ist es die Professur für Geschichte und Systematik der soziologischen Theoriebildung. Und jetzt in Bezug auf das Lehrforschungsprojekt, also wie geht man denn als Soziologe, der über die Soziologie Geschichte arbeitet, wie geht man vor in Bezug auch darauf, dass man ja auch bestimmte soziologische Theorien oder auch eine eigene Theoriebildung entwickeln muss. Also wie ist da das Verhältnis von Geschichte und Theorie eigentlich?
Okay, das ist natürlich ein ganz weites Feld, weil ich jemand bin, für den dieser Gegensatz von Geschichte und Systematik der Theoriebildung gar nicht existiert. Also ich komme aus einer sehr langen, uralten hermeneutischen Tradition, die besagt, dass man also sozialwissenschaftliche Theoriebildung ohnehin nur rekonstruktiv machen kann, das heißt in ihrer historischen Entwicklung. Es macht ja keinen Sinn, dass wir immer wieder von vorne anfangen, das Rad neu erfinden als Soziologen. Ich muss doch wissen, was es in unserem Fach alles schon gegeben hat, bevor ich überhaupt anfange, selbst darüber nachzudenken, was man noch machen könnte alles. Ja? Das heißt, ich muss ausgehen von den ganzen Klassikern der Soziologie. Emil Durkheim, Georg Simmel, Max Weber, Karl Mannheim. Ich muss diese ganze Geschichte kennen, um zu verstehen, wo wir stehen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsprogramm, aber ich mute mir das Arbeitsprogramm zu. Jürgen Habermas hat sich das auch immer zugemutet. Für mich war Habermas immer das große Vorbild als einer, der unglaublich minutiös sich angeschaut hat, was gibt es alles, und er hat das nicht nur für die Soziologie gemacht, sondern auch noch für die Philosophie. Also ein enormes Arbeitsprogramm. Ich beschränke mich seit vielen Jahren aus ökonomischen Gründen auf soziologiegeschichtliche Rekonstruktionen dieser Art. Ich versuche dann zu verstehen, wie sich durch die Entwicklung der soziologischen Theorie Lernprozesse ergeben haben und Erkenntnisfortschritte womöglicherweise dokumentiert haben. Das heißt, diese starre Gegenüberstellung hier, das sind die Historiker und dort, das sind die Systematiker, macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Soziologie lebt davon, mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen, und wenn sie das nicht mehr kann, ist sie als Fach ganz schnell weg vom Fenster. Jetzt kommt diese andere pragmatische Dimension. Warum war für mich das Lehrforschungsprojekt so interessant und so ergiebig? Da kann ich Folgendes zu sagen. Natürlich habe ich seit über 3 Jahrzehnten professionell Soziologiegeschichte gemacht. Ich war ja unter anderem auch tätig in einem philosophiegeschichtlichen Lexikon in der Redaktion und habe auch viel Begriffsgeschichte gemacht, schon in den 70er Jahren. Und bin also durchaus auch im Umgang mit historischen Quellen einigermaßen vertraut. Und auch der Umgang mit Archivmaterialien ist man natürlich selbstverständlich vertraut. Das aber jetzt zu verbinden, jetzt mit dem, was nun in Frankfurt anstand, nämlich dieses Empiriepraktikum, wo Studierende im Hauptstudium einen Schein brauchen, dass sie eben befähigt sind, empirische Sozialforschung, welche Form auch immer zu machen, das war für mich neu und eine Herausforderung. Und deswegen hatten wir das Forschungsprojekt so konzipiert, dass einerseits im ersten Teil Fragestellungen bearbeitet werden konnten, die die Geschichte der Universität Frankfurt und auch bedeuten, dass Frankfurter Soziologen zum Gegenstand genommen werden konnten. Und das natürlich vor allen Dingen anhand von Archivmaterialien und sonstigen Dokumenten. Also das, was Historiker normal tun. Und dass in der zweiten Gruppe aber noch Zeitzeugen befragt werden konnten. Also gewissermaßen wandelnde Geschichte. Ludwig von Friedeburg, Walter Rüegg, Thomas Luckmann und so weiter. Sodass wir also dann in einer äußerst fruchtbaren Weise beide Arten von Empirie miteinander in Beziehung setzen konnten, nämlich einerseits die Dokumentenempirie der Historiker und zum anderen die lebende Geschichte in Form von qualitativen Interviews, die zumeist auch dann noch biografisch angelegt waren. Und das war für mich eine Überraschung, dass ich das so eigentlich nicht erhofft habe, dass ich also durch diese zahlreichen Interviews, die wir geführt haben, tatsächlich echte Erkenntnisprozesse ergeben haben, zum Beispiel eben die Rekonstruktion der Lehrschulsgeschichte, die so offensichtlich vor uns keiner vorgenommen hat.
Ja, und auch Habermas hat sich da ja auch als sehr kooperativ herausgestellt, der auch jeweils dann dazu Stellung bezogen hat.
Ganz eindeutig, er hat uns einerseits für ein schriftliches Interview zur Verfügung gestanden. Und er hat dann eben den Entwurf, den noch nicht ganz fertigen, aber doch weit fortgeschrittenen Entwurf der Rekonstruktion der Lehrschulgeschichte sehr genau angeschaut und hat uns auch entsprechende Korrekturen zugegeben. Er hat sich gewissermaßen, wenn Sie so wollen, er hat sein Plazit für die Veröffentlichung gegeben, er hat es gewissermaßen autorisiert.
Ja. Und jetzt anhand, also ein Ergebnis ist bestimmt auch diese Lehrschulgeschichte. Aber wie würden Sie jetzt sagen, hat sich die Institutionalisierung der Soziologie an der Universität Frankfurt auch abgespielt? Also wie kann man diese beiden Seiten jetzt auch als eine Geschichte zusammenbringen, diese Zeit vor 33 und nach 33, nach 45? Was bedeutet was kann man anhand dieser Untersuchung über diese Institutionalisierung aussagen?
Naja, zunächst muss man natürlich anfangen mit der Gründungsgeschichte der Universität Frankfurt. Bekanntlich ist ja die Frankfurter Universität eine Stiftungsuniversität gewesen, vom Frankfurter Bürgertum unterstützt 1914. Und dann gab es natürlich Vorgängerinstitutionen, zum Beispiel das Institut für Gemeinwohl, aus dem dann die alte Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften hervorgegangen ist. Und das war die Grundlage für diese berühmte vierte Fakultät der Stiftungsuniversität Frankfurt, nämlich die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. Meines Wissens die erste ihrer Art in Deutschland. Dann kam, man muss natürlich dann auch immer die historischen Brüche vor Augen haben. Wenn man von Institutionalisierung spricht, sind das ja keine kontinuierlichen Prozesse, sondern das sind auch immer wieder Brüche da, revolutionsbedingte Art. Und der erste Bruch war natürlich die Novemberrevolution von 1918, die dann zur Entstehung der Weimarer Republik geführt hat. Und die Soziologie hat dann in Frankfurt davon erheblich profitiert, weil jetzt zum ersten Mal ein richtiger, ordentlicher Lehrstuhl für Soziologie dann von den neuen Regierenden zur Verfügung gestellt worden ist, den dann Franz Oppenheimer wahrnahm bis 1929. Und Oppenheimer war ein liberaler Sozialist, der in Frankfurt sowohl Soziologie als auch Nationalökonomie lehrte. Und nach Oppenheimers Pensionierung ist dann Karl Mannheim berufen worden, der damals als Shootingstar innerhalb der deutschsprachigen Soziologie galt und der dann der Frankfurter Soziologie nochmals einen neuen Akzent zu geben vermochte, der allerdings dann 1933 Deutschland aus den Gründen, die wir alle kennen, verlassen musste, nämlich er war Jude und musste eben Deutschland verlassen, um nicht in irgendeine Internierungsanstalt gebracht zu werden. Gleichzeitig gab es im Umfeld des Instituts für Sozialforschung, das 1924 gegründet wurde, ebenfalls Anstrengungen, moderne sozialwissenschaftliche Forschung in einem interdisziplinären Rahmen zu organisieren. Und da war offensichtlich Max Horkheimer und Friedrich Pollock die treibende Kraft. Interessant ist, dass hier sich bereits zum ersten Mal ein Rivalitätsverhältnis auftat zwischen der bürgerlichen Soziologie in Anführungszeichen Mannheimscher Prägung einerseits und der Soziologie der Frankfurter Prägung, wie sie später in der kritischen Theorie bekannt geworden ist. Jetzt kommt der nächste Bruch. 1933, Emigration. Beide Lager müssen Deutschland verlassen. Mannheim geht nach London und Horkheimer Adorno landen schließlich in den USA. Die Frage ist jetzt, wie sie ihre Exilzeit verbracht haben, überspringe ich jetzt. Es ist ein ungleiches Schicksal, weil Mannheim stirbt 1947, er kommt nicht mehr zurück. Und Horkheimer Adorno werden durch die amerikanische Besatzungsmacht hofiert, sie werden durch die Stadt Frankfurt hofiert, sie werden durch das neue Bundesland Hessen Ende 40 hofiert und kommt zurück als die Stars. Horkheimer wird sehr schnell Rektor und hat die Möglichkeit, der Frankfurter Soziologie ein unverkennbares Gesicht zu geben aufgrund seiner starken institutionellen Stellung. Und das ist dann die eigentliche Erfolgsstory. Das heißt, Horkheimer und Adorno gewinnen allmählich in Frankfurt ein Definitionsmonopol darüber, was eigentlich Frankfurter Soziologie ist. Und daraus ist ja dann diese berühmte Frankfurter Schule entstanden. Wenn Sie also von Institutionalisierung sprechen, so muss man sagen, in diesem Fall ist das eine extrem selektive Art von Institutionalisierung gewesen, weil von dem Repertoire, was Soziologie in Frankfurt einmal darstellte, hat im Grunde genommen nur der Flügel Horkheimer Adorno überlebt. Der Mannheim-Flügel konnte nicht mehr nach dem Krieg reinstitutionalisiert werden. Es gab zwar Versuche mit Hans Gerd, der Mannheim-Schüler war, der allerdings sehr spät dann eine Professur in Frankfurt am neu gegründeten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften wahrnehmen konnte. Tragisch dabei war, dass Gerd in die wilde 68er-Zeit hineinkam und in Frankreich also eine sehr unglückliche Zeit verbracht hat, die ihm auch ihn gesundheitlich ruinierte. Das kann man aber nachlesen, was die konkreten Umstände waren.
Ja, er ist in 78 gestorben.
Ja, genau.
Das war also nicht lange.
War nicht sehr lange. Und man hat ihm seine Bibliothek, glaube ich, gestohlen in Frankfurt. Und er wurde gewissermaßen geradezu terrorisiert von studentischen Kadern in seinen Lehrveranstaltungen. Also schlimme ja. Geschichten.
Ja, die 68er-Zeit hat dann einen weiteren Bruch dargestellt.
Auf jeden Fall.
Und das Bild der Soziologie bis heute eigentlich massiv geprägt, wenn nicht sogar, wie Sie meinen, also in einer sehr negativen Weise in der Entwicklung eigentlich beeinflusst.
Also zunächst muss man natürlich sagen, dass die Frankfurter Schule der Soziologie, also sprich Horkheimer Adorno, sehr bedeutende akademische Lehrer waren. Ich selbst würde mich als Schüler unter anderem von Adorno und Habermas bezeichnen, um das nochmal anzudeuten, auch wenn ich damals nie in Frankfurt war. Aber wir haben in München als Studenten natürlich diese ganze Literatur sehr intensiv rezipiert. Wir haben auch die Kralschen Studienprotokolle gelesen. Das war also nicht nur in Frankfurt bekannt, was hier läuft. Unglücklich war natürlich die spätere Polarisierung im Gefolge der 68er-Bewegung, dass wir dann hier einerseits eine marxistische Soziologie hatten mit extrem radikalen und universalistischen Ansprüchen einerseits und dann eine Richtung der Soziologie, die als bürgerlich verfemt war, die sogenannten liberalen Scheißer oder konservativen Soziologen, die dann noch übrig geblieben sind. Luckmann ging ja dann schon sehr früh nach Konstanz und Zapf verließ auch sehr schnell Frankfurt. Aber es kam ja dann einige dann doch in den neu gegründeten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften zusammen. Im Oktober 1971 hat dieser Fachbereich seine Lehrtätigkeit aufgenommen und da waren zum einen die ganzen linken Soziologen vom Institut für Sozialforschung dann drin. Und dann kamen Leute aus der ehemaligen pädagogischen Hochschule, also die ganze Lehrerausbildung kam da rein, auch alle links. Und dann kamen eben Leute aus der ehemaligen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in diesen neuen Fachbereich rein. Und das waren eben, wie gesagt, die Bürgerlichen. Und Herr Oevermann wurde zum Beispiel 1975 berufen. Und Oevermann ist ja nun, weiß Gott, kein Rechter, ja. Aber der wurde damals, ob Sie es glauben oder nicht, als rechtslastiger Professor wahrgenommen. Warum? Weil er etwas gemacht hatte, was damals offensichtlich ein Tabubruch war. Er wollte einfach zwei persönliche Assistenten für sich haben. Und die standen ihm ja zu als Ordinarius. Und das hat man zum Anlass genommen, um selbst Ulrich Oevermann zu marginalisieren. Und mit Herrn Hontrich ist es ganz ähnlich gelaufen. Hontrich war immer linksliberal und eine ganz bedeutende Figur in den 70er und 80er Jahren. Das konnte man sehen, wie beliebt Hontrich war, als er seine Abschiedsvorlesung gehalten hat. Es war genauso ein toller öffentlicher Erfolg wie unlängst die Abschiedsvorlesung von Herrn Oevermann. Und auch Hontrich wurde marginalisiert. Auch Hontrich war gezwungen, Mitte der 70er Jahre zusammen mit einer Reihe von anderen Kollegen diese sogenannte Gruppe 75 zu gründen, um sich überhaupt nochmals professionell, also Sprache verschaffen zu können in diesen total überpolitisierten damaligen Frankfurter Verhältnissen.
Ja, ein Ergebnis, das ja auch herausgekommen ist im Rahmen des Lehrforschungsprojekts, ist, dass Philosophie und Soziologie eigentlich durch die 68er dann nicht nur institutionell in neuen Fachbereichen aufgeteilt wurden, sondern dass sie auch durch die Personen eigentlich fast getrennt worden sind. Also die Philosophen haben dann eigentlich nicht mehr mit den Soziologen kooperiert und und vorher mit Adorno und Horkheimer gab es immer eine sehr fruchtbare Verbindung aus Soziologie und Philosophie.
Auf jeden Fall. Und mit Habermas natürlich selbstverständlich auch. Bei Habermas hat man ja noch die Einheit von Philosophie und Soziologie gehabt. Jedenfalls den Habermas bis 71 in Frankfurt und auch noch den Habermas in seiner Starnberger Zeit bis Anfang der 80er Jahre. Später hat sich das allerdings leider geändert. Nach Habermas Rückkehr aus Starnberg hat er im Grunde genommen nur noch Moralphilosophie und andere Themen gemacht, aber keine Soziologie im strengen Sinne mehr. Interessant ist die Konstellation in den 50er und 60er Jahren gewesen. Sowohl Horkheimer als auch Adorno hatten beide einen Doppellehrstuhl für Philosophie und Soziologie. Das waren also zwei Hochschullehrer, die an der Philosophischen Fakultät lernten und gleichzeitig soziologische Ausbildung und Forschung, und zwar im Rahmen des Instituts für Sozialforschung, organisierten. Adorno war derjenige, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass 1954 in Frankfurt der Diplomstudiengang für Soziologie eingerichtet worden ist. Ein Philosoph. Horkheimer natürlich auch, aber der war ja stark beschäftigt als Rektor. Natürlich beide zusammen, ja, ist klar. Dann kam 68 und dann kommt jetzt halt ein institutionelles Schisma. Das haben sie aber nicht nur in der Universität Frankfurt zu dieser Zeit gehabt. Irgendwann wurde es einfach Mode, die Fakultäten aufzulösen und die neuen Fachbereiche zu gründen. Heute ist es wieder Mode, die Fachbereiche aufzulösen und die Fakultäten wieder zu gründen. Ja, gut, okay, das lassen wir mal so stehen. Das führte dann dazu, dass die Philosophen und die Soziologen vor einem Problem standen, nämlich wohin mit den beiden Doppellehrstühlen. Man hat dann eine ganz einfache Lösung gefunden. Der alte Horkheimer-Lehrstuhl blieb im neu gegründeten Fachbereich Philosophie und der Adorno-Lehrstuhl wurde dem neu gegründeten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften zugeschlagen. Beide waren aber noch Doppellehrstühle. Sowohl Horst Bayer, der dann den Adorno-Lehrstuhl am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften für mehrere Jahre wahrnahm, als auch der Horkheimer-Lehrstuhl, den Alfred Schmidt übernommen hatte, war ein Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie. Und Bayer bot am Anfang, in den ersten Jahren, also Anfang der 70er Jahre, seine Lehrveranstaltungen in Soziologie und Philosophie an und dasselbe gilt für Alfred Schmidt. Erst später, nach dem Weggang von Horst Bayer nach Konstanz, und dann war ja der Lehrstuhl mehrere Jahre verwaist, ist dann die Situation eingetreten, dass auch Alfred Schmidt keinen Sinn mehr drin sah, seine Lehrveranstaltung sowohl im philosophischen als auch im soziologischen Vorlesungsverzeichnis anzubieten. Und bei den Philosophen war dann eigentlich bald keiner mehr, der sich ernsthaft mit soziologischen Themen auseinandersetzte. Habermas war ja, wie gesagt, in Starnberg dann gewesen. Und als er zurückkam, war für ihn die Soziologie eigentlich auch erledigt, muss man sagen. Also zumindest biografisch gesehen. Und im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften gab es natürlich einige, die also sich für omnipotent und omnipräsent hielten und dann meinten noch die alte Einheit von Philosophie und Soziologie und Kulturtheorie verkörpern zu können, aber tatsächlich ist es so, dass das dann auf Kosten der Professionalität ging bei den Leuten, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, und dass wir faktisch dann einen Entwicklungsprozess auch im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften haben und hatten, der die disziplinäre Orientierung begünstigt hat. Man kann das sehr schnell dann an der Erfolgsgeschichte der Politikwissenschaft am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften sehen, die ja heute aus verschiedenen Gründen sehr viel besser aufgestellt ist als die Soziologen. Und man kann es eben sehen, dass im Fachbereich selbst die Soziologie Schwierigkeiten hatte, sich zu institutionalisieren, und zwar in einer disziplinären Form. Deshalb, weil es immer noch bis zuletzt irgendwelche Alt-68er gaben, die die Meinung vertraten, diese Art von Soziologie wollen wir nicht in Frankfurt. Die Konsequenz dieser Politik ist, dass zu dem Zeitpunkt, als ich hierher kam, ich mich eigentlich wunderte, warum man in Frankfurt nicht die Soziologie schon längst abgewickelt hat. Das wäre nämlich durchaus logisch und sachlich gerechtfertigt gewesen.
Ja, also vielleicht ist es auch möglich, dass Sie noch mal kurz biografisch erzählen, wie Sie Soziologe geworden sind, weil Sie meinten, Sie sind Soziologie Geschichte live.
Ja,
wie kommt es zu dieser Situation?
Naja gut, ich meine, das ist halt die Gnade der frühen Geburt in diesem Fall. Ich bin halt doch um 20 Jahre älter als meine Interviewpartnerin. Ja. Und das führt dazu, dass, nicht ganz 20, aber immerhin, dass man eben einfach das Glück hatte, also alle möglichen Leute live erlebt zu haben. Also den Habermas habe ich zum Beispiel zum ersten Mal im Starnberger Max-Planck-Institut 1971 erlebt. Das war im Sommersemester. Da war ich bei einem Oberseminar von Ottfried Höffe. Da ging es eben also dieses Programm der Erlanger Schule, Begründung von praktischen, also ethisch-moralischen Normvorstellungen. Und Höffe hat gesagt, Habermas akzeptiert das durchaus, wenn Leute aus dem Münchner Seminar mal zu ihm kommen. Und da war gerade der Karl Otto Apel an dem Nachmittag da. Und da haben wir einen wunderschönen Nachmittag gehabt mit Karl Otto Apel und Hans Jürgen Habermas und auch Herr von Weizsäcker war da, und das war München. Und kurze Zeit später kam er auch noch an das soziologische Seminar, an das Institut für Soziologie in München, auf Einladung einer dortigen Assistentin, und hat einen öffentlichen Vortrag gehalten, wo ich mir sogar erlaubt habe, schon im zarten Alter von 20, 21 Jahren persönlich eine Frage an den doch da, wie wirklich in jeder Hinsicht sehr beeindruckenden Hochschullehrer.
Erinnern Sie sich noch an diese Frage?
Nee, ja, ich meine, das ging so aus einem Kralschen Kontext hervor, aber was genau der Hintergrund war, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass Jürgen Habermas sehr charmant auf diese Frage geantwortet hat, wie er das auch bei vielen anderen Kollegen immer wieder getan hat, wie ich dann später erfahren habe. Naja, und dann bin ich 72 nach Bielefeld gegangen, weil in München lasen damals alle Leute Luhmann-Texte, und die wurden von Bielefeld immer nach Starnberg geschickt, und da haben wir gedacht, naja, warum sollst du denn immer nach Starnberg fahren, um Luhmann-Texte zu bekommen, also neue Texte, dann gehst du doch gleich nach Bielefeld. Und dann war ich natürlich dort gewesen, und dann habe ich dort Kosellek erlebt und Norbert Elias und so weiter. Gut, aber wie bin ich zur Soziologie gekommen? Also ich war von Anfang an, möchte ich mal sagen, als Gymnasiast schon stark an Philosophie und Soziologie interessiert. Und dass ich dann in München mein Studium in Soziologie begann, das hatte einfach einen pragmatischen Grund. In anderen Universitäten war 1970 noch das große Latinum Voraussetzung für das Soziologiestudium, zum Beispiel in Heidelberg. Und das war der Grund, warum ich nicht nach Heidelberg konnte, um Soziologie zu studieren. Mhm. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss jetzt so sagen, ich wollte eigentlich Philosophie studieren. Und dafür war Voraussetzung das große Latinum und fast überall in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, verdammt nochmal, das hatte ich nicht. Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mich in Soziologie einzuschreiben. Und zwar in München, weil das eben aus familiären Gründen für mich immer die heimliche Hauptstadt Deutschlands war, des besseren Deutschlands, nämlich des katholischen Deutschlands. Des Deutschlands mit Herz und Lebenslust und nicht das depressiv-protestantische Deutschland. Ja, und dann habe ich aber in München auch mehrere Disziplinen also gleichzeitig studiert. Das war damals selbstverständlich, nämlich Philosophie, politische Wissenschaft und Soziologie. Und als ich dann nach Bielefeld kam, war für mich die Situation völlig neu. Da gab es nämlich einen Diplom-Studiengang Soziologie, und dann hat man dort Soziologie studiert und war völlig abgeschnitten von den anderen Disziplinen. Ich selbst bin dann in Bielefeld natürlich auch zum Philosophen gegangen, aber das war dann nicht mehr organisiert im Rahmen des Diplom-Studiengangs Soziologie, sondern das habe ich gewissermaßen aus eigenem Interesse gemacht, und ich bin ja dann nach meiner Diplomarbeit, die ich 1975 bei Luhmann geschrieben habe, dann auch bewusst zu den Philosophen rübergegangen, weil die Soziologen damals in Bielefeld völlig uninteressant waren und auch sich übrigens ähnlich wie in Frankfurt in einem völlig anomischen Zustand befanden, aus dem sie allerdings sehr viel früher als die Frankfurter Soziologen wieder herausgekommen sind. Und ich habe dann in Philosophie mich promoviert und es war eine reine Kontingenz, dass ich nicht Philosoph wurde oder politischer Wissenschaftler, sondern Soziologe. Das lag einfach daran, dass mich 1983 dann Johannes Weiß nach Kassel holte, wo ich dann eine soziologische Fachzeitschrift zu betreuen hatte. Und Johannes Weiß hat mich dann übrigens auch von Haus aus Philosoph und Soziologe, hat mir es dann gezeigt, dass es auch möglich sein muss, in der Soziologie als Philosoph zu überleben.
Mhm. Ja, aber dann passen Sie ja auch gut hier nach Frankfurt.
Eigentlich schon. Das ist dann, wenn Sie so wollen, die List des Schicksals oder die List Vernunft, dass das, ja, dass dann unterm Strich irgendwann die Rechnung dann doch nochmal aufgeht. Mit vielen, allerdings vielen Umwegen, scheinbaren Umwegen und ja, Unwägbarkeiten.
Okay, ja, vielen Dank.
Ja.
La 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 la. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine.
Ja, nach dem Gespräch mit Professor Klaus Lichtblau vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hier an der Johann Wolfgang Goethe-Universität möchte ich, um auch eines der Ergebnisse als auch Zwischenschritte, ein Interview mit einem Zeitzeugen spielen, und zwar mit Ludwig von Friedeburg, der hier in Frankfurt wahrscheinlich sehr vielen ein Begriff ist. Er hat nicht nur in den 60er Jahren maßgeblich mit Jürgen Habermas an der Hochschulreform gearbeitet, war dann von 70 bis 74 auch Kultusminister und hat die Hochschulreform, die jetzt in bestimmten Maße auch wieder neu aufgelegt wird, in Bezug auf Gesamtschulen, die eingeführt werden und so weiter. Und was ich jetzt aber spielen will, ist, wie er Soziologe geworden ist, in dem Sinne, wie er auch erzählt, wie in den 50er Jahren dann nach dem Krieg eigentlich ans IFS gekommen ist. Ja, das Interview hat eben Klaus Lichtblau geführt mit Studierenden des Lehrforschungsprojekts.
Zum Soziologen geworden sind.
Sie haben, ich hätte geworden.
Ja.
Also nicht die Universität Frankfurt.
Nein, jetzt fangen wir erstmal mit Ihnen an.
Das ist auch ein ziemlich abenteuerliches Unternehmen, weil der Krieg ja dazwischen war, bevor ich also im Studium anfangen konnte. Und ich ursprünglich übrigens Chemiker werden wollte, das hatte mich auf der Schule interessiert. Das, was an moderner Physik damals ja schon Wirklichkeit war, war in den Schulunterricht noch nicht so durchgedrungen. Aber die Chemie, die ja etwas älter schon große und interessante Sachen machten, die interessierten mich. Aber das war dann alles nichts, weil Krieg war und ich dann also im Krieg Offizier wurde. Aber ich erinnere mich, dass ich dann auch mit meiner Besatzung gelegentlich, also gerade das, was wir in den Werftagen oder anderen Tagen so lesen konnten über die neue Physik, die war inzwischen so weit, dass es dann Sachen gab, die man also lesen und auch verbreiten konnte. Ne? Aber Sie sehen, ich bin immer noch weit fern der Soziologie, aber ich bin mittendrin natürlich im Nationalsozialismus. Ne? So wie ich in nationalsozialistischer Überzeugung aufgewachsen war in meiner Familie, gell? So war ich auch als Offizier dann davon betroffen. Und das änderte sich dann erst nach dem Kriege. Ich habe ja noch ganz am letzten Tag noch, buchstäblich am letzten Tag, am 1. Mai 1945, mein zweites U-Boot in Dienst gestellt in Kiel, ne? Wo schon also die überwältigende Größenordnung in Deutschland längst schon besetzt war mit allem. Ne? Na, also dann aber ging ich auf ein Boot, das Minen suchte, weil ein Crewkamerad meines Vaters mich bei der Beerdigung meines Vaters aufforderte oder fragte, ob ich da nicht jetzt mich sozusagen praktisch natürlich einer Gefangenschaft, in dem die dann ja dann begann, nehmen sollte. Und dann bin ich 2 Jahre Minensuch gefahren. Und das war nach dem Krieg überhaupt nicht gefährlich. Im Krieg ja, wegen der Flugzeuge der anderen, aber nach dem Krieg, wenn man Elektrominen suchte, und da hatte man viel Zeit. Und da habe ich meinen Kampf zum ersten Mal gelesen und da habe ich mich informiert und dann kommt die Zeit der Re-Education. Ne? Wie Habermas mal gesagt hat, wir sind das Produkt, also der Re-Education. So war das in der Tat. Auch insbesondere, wenn Sie an die Zeit, so die neue Zeit aus München und die dass sie da im Kino und aber vor allem natürlich in dem Theater eine ganze Reihe von Literatur zum ersten Mal zur Kenntnis nahmen, die wir ja niemals vorher gehabt haben. Und dann begann also mein Studium, aber das Studium war, also 1947, war noch sehr bestimmt durch Naturwissenschaften.
Genau.
Ich bin, so war das damals bei, mein Vater war Offizier und wir sind eine reine Offiziersfamilie, die gingen dann auf die gelehrten Schulen, nicht? Also auf Latein und Griechisch und meine Fremdsprachenkenntnisse waren ziemlich schlecht. Ich erinnere mich noch, als ich zur Marine ging, da haben sie moniert, dass ich nicht genug Englisch könnte, nicht? Und also jetzt war nicht viel besser, waren natürlich meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse, da ich ja schon aus der 7. Klasse raus war, also der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe zunächst Physik, Chemie und Mathematik studiert, aber dann kam immer stärker zum Ausdruck in der Diskussion, die ja Ende der 40er Jahre auch war, die Vergangenheit. Und also habe ich von Anfang an Philosophie gehört und Psychologie gehört, Soziologie konnten Sie ja kaum hören. Da gab es einen Demografen, der zugleich auch mal ein bisschen also soziologisches Seminar hatte. Das war aber im Wesentlichen Demografie. Ne? Mhm. Und also es rückte mehr und mehr diese Frage, was war da eigentlich gewesen? Warum habe ich da so mitgemacht und so fort in den Mittelpunkt? Nur war die Psychologie in Kiel, ich habe in Kiel angefangen, war nicht so besonders auf dem aktuellen Stand. Der Ordinarius dort war der höchste Marinepsychologe gewesen und im Grunde hörte das mit der Psychologie des vergangenen Jahrhunderts auf. Und einen besonders guten Ruf hatte damals Freiburg, ja.
Für die Psychologie einen guten Ruf.
Für die Psychologie.
Für die Psychologie.
Psychologie, ne?
Ja.
Also der Hauptvertreter war Heiß, der war ein Psychologe und ein Philosoph auch, ja. Mhm. Und der vor allem also Ausdruckspsychologie, Testpsychologie und sowas machte. Mhm. Und dann gab es da einen Psychologen, der, man sollte das heute gar nicht mehr so für möglich halten, der also die abnormale Psychologie, nicht? Die Spuren und Hellsinn, die Parapsychologie macht. Das war der einzige Parapsychologe in der Stadt. Ne? Und der gab auch Vorlesungen und anderes für Sozialpsychologie. Und das war das natürlich, wohin ich dann langsam immer mehr steuerte. Und also ich will Ihnen jetzt nicht über meine Erlebnisse mit den Parapsychologen, das ist eine eigene Erzählung wert, wie das damals so war, ja. Aber nachdem ich dann das Diplom gemacht hatte, war Voraussetzung für das Diplom 3 Praktika. Deren erstes habe ich, nachdem ich einige Kenntnis überhaupt über das, was in Deutschland so im Übrigen vor sich ging, nicht etwa in Deutschland, sondern im Schloss Leopoldskron in Salzburg gewonnen habe. Weil in der damaligen Zeit gab es Sommerkurse für heranwachsende und junge Leute international, um sich besser zu verstehen. Das waren ja alles feindliche Gegensätze gerade gewesen. Nur diese Sommerkurse waren im Allgemeinen so, das fand man alles sehr schön. Und wenn man wieder nach Hause kam, jeweils nach Hause kam, dann waren da die tatsächlichen Verhältnisse. Und davon unterschied sich wirklich dieser Kurs in Salzburg, den Harvard-Studenten organisierten, dass dort wirklich was gelernt wurde, dass da Professoren, erstklassige Professoren waren und dass man in der Sache wirklich was lernen konnte. Und dann hatten sie so eine schöne Bibliothek gab es da, und in die Bibliothek hatten die also Fachliteratur reingebaut. Und da habe ich nun gesessen. Übrigens neben mir saß ein von Herrn Nissen aus Heidelberg, die später einen Herrn Post heiratete, er, der sie verließ, und die ich dann später hier im Institut wiederfand. Den Namen Post kennen Sie ja von der weiteren Entwicklung. Und die machte auch, und wir lasen. Und da habe ich zum ersten Mal moderne sozialwissenschaftliche Literatur. Alles in Englisch, ne? Also auch Freud in Englisch und Levin in Englisch und wie sie alle hießen. Und ich habe deswegen die Begriffe, habe ich zunächst alle in Englisch kennengelernt, bis mir klar wurde, dass das mehr oder weniger gute Übersetzungen waren, ne? Also ja, Anspruchsniveau, ne? Das hieß nur Level of Aspiration, ne? Aber und da wurde mir klar, wohin ich wollte, also in die empirische Soziologie und Sozialforschung. Und da erfuhr ich, dass es am Bodensee ein Institut für Umfrageforschung gab, für Demoskopie, wie die Frau Nölle das genannt hatte. Und deswegen machte ich dann mein erstes Praktikum dort.
Mhm. Noch während des Studiums?
Ja, muss ja. Also die Praktika waren ja vor dem Examen. Ne? Ja. Und das war so 4 Wochen oder sowas, ja. Und da sagte sie mir, also wenn Sie jetzt nach dem Diplom nicht wissen, was Sie machen sollen, hier können Sie jederzeit arbeiten. Nun, das war wirklich was Besonderes, oder jetzt ist es inzwischen nichts mehr Besonderes, aber für die Jahre, also später 70er und 80er Jahre, wäre das nichts Besonderes gewesen. Aber als ich studierte, war das so, wissen Sie, konnten Sie in der Zeit lesen, man soll alles andere tun, bloß nicht studieren, nicht? Am besten Sie gehen in die Landwirtschaft, nicht? Das ist das, was Sie am ehesten noch ernährt, ja, nicht? Aber dann studieren, nicht? Und das habe ich mir dann auch gemerkt. Zugleich hatte ich in Leopoldskron von den Amerikanern gehört, dass Horkheimer und Adorno, deren Namen ich noch niemals gehört habe im Studium, zurückkommen nach Frankfurt. Also habe ich mir gesagt, da musst du auch mal nachgucken. Und auf der Reise zu meinem dritten Praktikum oder zweiten Praktikum, nämlich einfach im Kieler Arbeitsamt, wissen Sie, die Psychologie von Heiß und dort betannt vorhin, ich wurde als klinischer Psychologe ausgebildet. Ne? Ich habe eine Reihe Berufsausbildungen, die ich nie richtig ausgeübt habe, und eine Reihe von Tätigkeiten in meinem Leben, für die ich nie ausgebildet worden bin. Und dazu gehört also auch natürlich die Soziologie, ganz ohne Frage. Gut, in Freiburg gab es einen Philosophen, der Baumgarten hieß. Ich weiß nicht, ob Sie sich da
erinnern. Eduard Baumgarten. Max Weber Forscher.
Ja, der kam zu Max Weber, weil er der Neffe von Max Weber war. Ne? Also ganz engste Familienverhältnisse. Und hat sehr gut über Max Weber Ausdruck gegeben. Was ich mindestens so wichtig fand in meiner eigenen Entwicklung war, dass er 7 Jahre in der Weimarer Zeit in Amerika Professor gewesen war. Und übrigens zurückkam, um sich bei Heidegger zu habilitieren. Jetzt will ich Ihnen nicht die Baumgartengeschichte weitererzählen, weil die uns wieder in eine längere Geschichte führen würde, sondern der machte nach jeder Vorlesung, machte eine Viertelstunde vorher Schluss und sagte, haben Sie Fragen? Das war völlig, das gab es nirgendwo anders, ja? Ne? Und hatte überhaupt so die Tendenz, dass er sammelte also auch andere Kollegen und ihn besuchten, also der Lorenz, das ist der Mann, der da, also
der Verhaltensforscher,
den er aus Königsberg, er war zum Schluss Professor in Königsberg gewesen, den er kannte. Und die kam dann, und dann schaffte er, dass er da 6, 7, 8 Professoren vorne hinsetzte in der Veranstaltung, um zum Beispiel das Problem Leib-Seele. Das war damals ein sehr viel besprochenes Problem, was dann völlig absackte und inzwischen im Augenblick ja sozusagen das mit meist diskutierte Problem inzwischen geworden ist. Und dann diskutierten die das, und anschließend kamen die meisten von denen zu ihm nach Hause und ein paar Studenten dann, also das war nicht so sehr, aber einige auch. Und dann saß man da mit den Professoren zusammen und der Lorenz hüpfte da rum, um seine Tiere nachzumachen. Und also es war eben so, ich bin ja 6 Jahre Soldat gewesen dazwischen und war etwas älter. So viel älter gar nicht, weil ich schon mit 17 Soldat war, aber älter. Und wir trafen ja auf Professoren damals, die in den letzten 2 Jahren vor Kriegsende also unter sehr unerträglichen Verhältnissen gelebt haben, zum Teil also Landwehrsoldaten waren und schippen mussten, Panzergräben auszuhauen und sowas. Und nun saßen, zu deren Füßen saßen wir nun und fragten, wie ist das alles möglich gewesen? Ne? Und diese andere Art der Verbindung auch schon von der Zahl her, nicht? Also im Seminar waren dann eben 6, 7 Studenten nur, nicht? Und es konnte einem passieren, dann ging man also über den Marktplatz und dann traf mich der Baumgart und sagte, ich kann heute leider nicht, machen Sie doch das Seminar und so, nicht? Also das war eine andere Atmosphäre. Der lange Rede, kurzer Sinn, also ich fuhr hier in Frankfurt vorbei, um endlich auf Frankfurt zu kommen, ja. Und da war ich nach dem Telefongespräch vorher informiert, dass ich doch den für die empirische Arbeitsinstitut zuständigen Mann ansprechen sollte, Dietrich Osmer, der abends, wo saß der, der hatte eine Stellung in dem Klaviergeschäft Kaiser in der Goethestraße, ja, da haben wir uns getroffen. Und dann sagte er, ja, sehr gerne, denn damals sammelten die Studierenden, die in der Lage wären, ausgebildet war ja nun niemand, die Ergebnisse ihrer ersten empirischen Untersuchung, die sie sofort begonnen hatten, nachdem sie hier überhaupt waren, von der sie gehört haben, völlig falschen Namen, Gruppenexperiment, nicht? Es war überhaupt kein Experiment, sondern es war eine Studie, in der mit dem Gruppendiskussionsverfahren Informationen eingesammelt wurden über die politische und überhaupt die Grundstimmung in Deutschland damals und im Hinblick auf Juden, Krieg, Schuld, Amerikaner und so fort. Aber nun ging es darum, sie auszuwerten. Und wenn man heute so sieht, was inzwischen alles getan worden ist, um die Auswertung von Gruppendiskussionen wissenschaftlich weiterzutreiben, dann war das damals so, da saßen wir also wir waren so 6, 7 Studierende, gab es einen einzigen, der schon mal ein Examen gemacht hatte, die anderen alle nicht. Der Leiter hatte auch, der hatte erste Staatsexamen Juristik, in Jura nur, ne? Saßen wir dann später um einen Tisch und vor unseren Exemplaren und bemühten, auszuwerten. Und so kam es dann zustande, dass sie sagten, gerne, kommt mir nur her. Und nun war das allerdings mein letztes Studienjahr in Freiburg. Ich sollte das Diplom am Ende des Jahres machen, Ende 51. Und dann telefonierte Adorno mit Heiß und die machten aus, dass ich da mal 3 Monate teilnehmen sollte. Also ich wurde beurlaubt aus Freiburg und war dann 3 Monate vom Januar 1951, Januar, Februar, März hier in Frankfurt. Das war die Zeit, von denen ich Ihnen erzählte, wo wir da in der Ruine saßen, nicht, und das auswerteten. Ich fuhr dann nach Kiel zu dem anderen, ich habe mein Diplom gemacht und ging zunächst nach Allensbach. Also
nach diesen 3 Monaten sind Sie zunächst nach Allensbach.
Denn ich wollte ja erst mal promovieren.
Ja, genau.
Und habe dann promoviert mit einer Umfrageuntersuchung, die die Frau Nölle über die Intimsphäre in der Bundesrepublik gemacht hat. Die Intimsphäre war damals also ganz aktuell, weil ein amerikanischer Professor das gemacht hatte und so fort. Das war also die erste Erhebung darüber.
War das McKinsey?
McKinsey, hieß der McKinsey? Ja, Kinsey, ja, natürlich hieß er. Ja, ne? Der war das, ja. Und dies aber war nicht in den Methoden von McKinsey, sondern das war eine allgemeine Frage zu sexuellen. Müssen Sie denken, das ist eine ganz prüde Zeit damals, ne? Ganz prüde Zeit in jeder Hinsicht, ja? Wenn Sie irgendwo ein Zimmer haben und da ist noch eine Dame bei Ihnen nach 6, dann klopft schon die Wirtin und fragt, wie lange das noch gehen soll und ich weiß nicht was. Ne? Gut, aber das war nicht sozusagen für mich das Entscheidende, die auszuwerten. Nun gleich, damit wir jetzt über Entstehung von Soziologie reden, mit was denn eigentlich? Also ein Ingenieur, der bei ihr tätig war, der hat er entwickelt ein Verfahren, was das sogenannte Stäbchenverfahren hieß. Von jedem Fragebogen wurden auf eine Holzlatte oben auf die Breite die Ergebnisse der Fragen in Farbe aufgeteilt, aufgeschrieben. Ja, rot, nein, blau, weiß nicht und so fort. Und die wurden in einen Kasten, das ging alles relativ einfach, dass man da in dem Dorf da in Einsbach sich dann also Kästen machen dann konnte, eingestapelt. Und das war mein Arbeitsgerät. Da konnten sie nun jede beliebige Korrelation mit der Hand herstellen und sie sahen schon sehr früh, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht lohnt. Je weiter wir inzwischen gekommen sind, erst über die Algorithmmaschinen und jetzt über die ganze Art und Weise, desto gefährlicher ist das geworden, weil man einfach alles durchdreht und dann rauscht das also auf den Tisch des Hauses. Und da sind natürlich sehr viele sozusagen Beziehungen, die sich da andeuten, weil da irgendwelche nahen Koeffizienten sind. Und was alles mit wem auf der ganzen Welt sozusagen in irgendeine Beziehung gesetzt werden kann. Umgekehrt ist ja unsere Auffassung und unsere Aufforderung als Soziologen, dass wir vorher die Idee haben und sagen, das ist, und jetzt kommt das Prüfen, nicht? Dass wir es begründen können vorher und nicht sagen, toll, dass das mit dem zusammenhängt, nicht wahr? Irgendwelche wahnsinnigen Geschichten. Also, und dann habe ich das gemacht, aber Umfrageforschung, das war für Deutschland eben noch völlig relativ neu. Die Nölle hatte darüber promoviert, schon im Kriege in Berlin, weil die mal in Amerika gewesen war dafür, aber nicht methodisch und sachlich. Und da mache ich eine Einleitung. Also der erste Teil meiner Doktorarbeit befasste sich mit dem Problem, also der Umfrage als Instrument der Sozialwissenschaften. Und wie das damals war, können Sie sehen, dass dann, nachdem ich ja doch die Beziehung zu Frankfurt gehalten hatte, bat mich dann Adorno und bat mich dann um den ersten Teil, der wurde dann Gegenstand des Unterrichts hier, also sozusagen.
Ihrer Dissertation, der erste Teil Ihrer Dissertation.
Ja. Ne? Nachdem wurde jetzt hier auch Umfrageforschung gelehrt, nicht? Ich hatte das gerade eben erst verstanden, weil ich ja da einige Jahre gearbeitet habe. Übrigens da als Marktforscher in erster Linie. Das war meine zweite Ausbildung, die ich dann später im Beruf, obwohl da ganz gute Angebote damals von Marktforschungsinstituten waren und weiteren, nicht weiter verfolgt habe. Aber so war, um einfach nur den Stand der Entwicklung, nicht, zu deuten. Gut, und nachdem ich dann zwei weitere Jahre in Ansbach gearbeitet hatte, kam eine angeknüpfte Beziehung zu einem der Protagonisten, die ich, einem Harvard-Professor aus Leopoldskron, den ich da kennengelernt hatte, und der organisierte ein Ford-Stipendium. Sie damals, wenn Sie in der Ausbildung waren und in Sozialwissenschaften, also Soziologie weitermachen wollten, mussten Sie nach Amerika, oder gingen Sie nach Amerika, ich sage das mal vorsichtshalber, gingen Sie nach Amerika, ne? Also wer das auch immer ist, England oder Amerika, ob das da und dann können Sie alle aufziehen, über alle Amerika.
Aber mit Ausnahme von Ihnen.
Ja, kommt gleich.
Gut, ich wollte es gerade sagen.
Ne? Kommt gleich. Okay. So, nun aber war die Vorschrift damals, dass ich das nicht von einem Privatinstitut aus tun könnte, sondern von einem öffentlichen Einrichtung, denn alles war es ein Privatinstitut. Also schrieb ich an Baumgarten, schrieb ich an Adorno, ich würde gerne mal zu Ihnen kommen auf ein, zwei Monate, damit ich jetzt in einem öffentlichen Institut wäre, weil ich nach Amerika wollte. Baumgarten war mit dem Aufbau des Instituts in Mannheim, damals hat er auch ein Institut aufgebaut, eben noch nicht so weit. Und Adorno schrieb sofort und sehr, sehr entgegenkommt, weil, was ich natürlich nicht wusste, da in Einsbach, weil sie inzwischen hier die erste große empirische Untersuchung hatten, nach einer schwierigen Zeit, Anfangszeit, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal wieder zurück drauf, in dem es finanziell immer schwieriger war. Der Pollock ging, das war der Verwaltungsleiter, der Ökonom des Instituts, der Dutzfreund von Horkheimer, nicht, ging zu jedem Monatsanfang herum und verteilte die Kündigungen. Ne? Und dann kam im Zuge, also auch im Weiteren, wenn wir jetzt über die Soziologie reden, muss ich gelegentlich auch über die Randbedingungen reden. Ne? Das ist nicht anders möglich. Das war nun die Zeit, wir sind jetzt also in den Jahren 1953, nicht? 53, 54, in dem im Mittelpunkt der innerdeutschen Auseinandersetzung ja, die Frage der Mitbestimmung stand, der Betriebsratsneuorganisation stand. Und dazu, also der Betriebsverfassung stand. Und dazu gab es nun Institute, die daran arbeiteten und einige Quellen hatten, insbesondere einmal das Gewerkschaftsinstitut. Das ist Lutz und Pirker und so weiter. Dann aber auch eine Gruppe, die Ford-Gelder bekam, Ford Foundation-Gelder haben. Das ist jetzt mein Namensgedächtnis, also der, kommt gleich drauf, Popitz. Thank you.